Nimm dir in der nächsten Woche einmal einen Schreiber, ein Blatt Papier und ein bisschen Zeit. Hock her auf einen Stuhl, an einen Tisch, auf dem Sofa, vielleicht irgendwo am Strand, wenn du die Möglichkeit hast, und schreib auf, nach was sehnst du dich? Was ist die Sehnsucht in deinem Herz? Und vielleicht kommen da am Anfang ganz lustige, oberflächliche Sachen. Eine Abkühlung, frische Luft, etwas Kaltes zu trinken. Bei unserer Familie würde man vielleicht sagen, dass endlich die Kinder mal die Dauer abräumen. Oder der Mann. Oder die Frau. Kleine, alltägliche Sehnsucht. Wenn man aber vielleicht ein bisschen tiefer geht, kommen da tiefere Sachen vor. Eine sinnvolle Arbeit, eine Aufgabe, die mich erfüllt. Oder Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaft, die echt sind und Tiefe haben. Vielleicht Gesundheit oder zumindest das Medikament wirken. Sehnsucht. Und wir sehen, dass Sehnsucht, das, was wir uns oft danach sehnen, irdische Sachen sind. Kannst du uns das erste Bild zeigen? Sehnsucht sind oftmals irdische Sachen, wo wir in diesem Leben hier uns darauf sehnen. Und das ist okay, meistens. Gott hat uns als irdische Wesen erschaffen. Sehnsucht. Der kanadische Religionsphilosoph Charles Taylor hat gesagt, dass in unserer säkularen Welt im Westen wir ganz stark auf das Irdische fokussiert sind. Wir haben alles, was mit Gott oder mit der Transzendenz oder mit mystischen Aspekten des Lebens zu tun, haben irgendwo ausklammert. Und stattdessen haben wir einen sogenannten immanenten oder einen irdischen Rahmen erschaffen. Unser Leben findet in unserer westlichen Welt in so einem immanenten irdischen Rahmen statt, wo Gott in vielen Bereichen ausklammert ist. Unsere Sehnsucht hat oftmals vor allem irdische Dimensionen. Es gibt ein Bild von einem spanischen Maler, das das ein bisschen illustriert, vom Greco. Ich weiß nicht, ob ich es richtig sage. Das ist das Bild da. Es zeigt der Johannes im Buch von der Offenbarung auf der linken Seite. Im Hintergrund sehen wir Märtyrer, die gerade neu gekleidet werden. Und sie schauen alle zusammen auf und über den Rahmen, über den irdischen Rahmen raus. Das Bild war ursprünglich doppelt so gross, doppelt so hoch. Und im oberen Teil wird vermutet, hat der Maler den Himmel gemalt. Gott und die Engel. Aber irgendwo ist der Oberteil verloren gegangen und so hat man ihn abgeschnitten und hat einfach noch den immanenten oder den irdischen Rahmen lassen und dann den Rahmen drum da. Das beschreibt ein bisschen das Gefühl von vielen Menschen in unserer säkularen Welt. Der irdische immanente Rahmen und gleichzeitig immer so die Frage, gibt es etwas außerhalb von diesem irdischen Rahmen? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es einen Sinn im Leben, der ewig geht, der über das Leben ausgeht? Sehnsucht nach der Ewigkeit. Sehnsucht. Wir lesen in der Bibel, dass Gott am Anfang Himmel und Erde erschaffen hat. Und er hat Erdboden genommen und in den hineingehaucht. Und der Mensch wird zum lebendigen Wesen. Der Mensch lebt. Und der Mensch wird zum Gegenüber von Gott. Ein Gegenüber, das entscheiden kann, das gestalten kann, das eine Aufgabe bekommt, die in Beziehung lebt. Und solange Gottes Lebensatem in diesem Mensch drinnen bleibt, lebt der Mensch. Und wenn aber Gott sein Lebenshauch aus dem Mensch zurücknimmt, dann wird der Mensch wieder zu Staub. Neuen Testament lesen wir, wie Gott in Jesus Mensch wird. Mensch aus Fleisch und Blut, erdig. Und auch Jesus lebt. Und wenn er am Kreuz stirbt, zieht Gott seinen Lebensatem zurück. Und Jesus stirbt. Und 3 Tage später steht der Jesus zu neuem Leben auf. Und dann ist es ein neuer Morgen. Und es ist eine neue Woche, eine neue Schöpfung. Es ist ein neues Leib, wo der Jesus überkommt. Und es ist ein physischer Körper. Jesus hat Fisch gegessen. Das ist etwas Feines, Fisch, oder? Aha. Er hat Fisch gegessen. Und die Jünger konnten ihn anlängen. Ein physischer Körper. Und gleichzeitig ist aber der neue Leib, den Jesus hat, nicht an diese Welt gebunden gewesen. Er hat irgendwie durchlaufen oder plötzlich unsichtbar werden und an einem anderen Ort auftauchen. Es ist ein neuer Leib, den Jesus hat bekommen. Physisch, erdig und gleichzeitig himmlisch. Kannst du das nächste Bild zeigen? Der Tom Wright schreibt, die ersten Christen glaubten nicht an den Fortschritt. Sie glaubten auch nicht, dass die Welt immer schlechter wird. Sie glaubten, dass Gott für den ganzen Kosmos tun würde, was er an Ostern für Jesus getan hat. Also der Jesus, der auferstanden ist und eine neue Schöpfung ist geworden, dass Gott genau das Gleiche für den ganzen Kosmos würde machen und dass es eine neue Schöpfung würde geben. Hoffnung, Zuversicht. Das wird an der Taufe so wunderbar sichtbar. Ein Mensch, der sich taufen lässt, taucht unter ins Wasser. Und dort stirbt etwas. Der alte Mensch stirbt bei dieser Taufe. Und dann kommt die Person aber wieder aus dem Wasser raus. Zeichen von Auferstehung, von neuem Leben. Zwar noch im alten Körper, aber eine neue Schöpfung. Ich habe das hier ein bisschen zu darstellen. Leben, Taufe, das physische Sterben und bei Taufe, wo aber das ewige Leben anfängt. Und dann ist eine Auferstehung vom physischen Körper. Der Dallas Willard hat ein ganz provokatives Statement gemacht. Er hat gesagt, im Evangelium geht es darum, wie du in den Himmel kommst, bevor du stirbst. Also, dass der Himmel schon spürbar wird, dass an der Taufe schon etwas Neues angefangen hat. Das ist Hoffnung. Das ist Zuversicht. Etwas Neues. Und darum sagt Jesus, dass der, der ihn glaubt, der, der ihm das Vertrauen schenkt, nie mehr wird sterben, auch wenn er stirbt, sondern das ewige Leben wird haben. Behalten wir das ein bisschen im Hinterkopf. Sehnsucht. Immanenz. Der immanente Rahmen. Auferstehung. Taufe. Und schauen wir uns den Text an, den Paulus geschrieben hat. Er hat ganz verschiedene Aussagen gemacht. Ich habe nicht wirklich eine Struktur gefunden, wie er das geordnet hat. Ich habe aber so 6 Themenbereiche ausgearbeitet, die ich denke, die die Kernaussagen ein bisschen aufzeigen. Er fängt an mit dem irdischen Leib, der irdische Körper. Er vergleicht es mit einem Zelt. Und in diesem Zelt sieht man einen Vergleich zur Stiftshütte. Ein Zelt, wo Gott daheim ist, wo Gott wohnt. Unser Leib, unser Körper ist wie so ein Zelt, wo Gott daheim ist. Und der Paulus sagt, dass solange wir in diesem Zelt innen wohnen, da hat es viel Gutes und aber auch Schweres. Und der Paulus beschreibt nicht so genau, was er meint mit dem Schwer, aber wir können uns das vorstellen. Krankheiten, Leid, Leiden, Schweres. Wir wissen selber, dass das Leben in diesem Zelt viele Herausforderungen bringt. Und der Paulus fährt dann weiter und sagt, und solange wir aber in diesem Zelt sind, können wir auch Gott mit unseren Augen nicht sehen. Den Körper, den wir heute haben, sieht Gott nicht mit den Augen. Es ist ein Leben aus dem Glauben raus. Und darum ist es wie ein Leben in der Fremde, in einem fremden Umfeld. Und dann sagt er, und eines gibt es aber eine neue Wohnung. Das ist nicht ein Zelt, sondern es wird ein himmlisches Haus sein. Ein himmlisches Haus, er beschreibt nicht so genau, wie das aussieht, aber man sieht dort wieder den Vergleich zum Tempel. Das mal zum grossen Tempel. Gott wohnt dort. Und in diesem neuen himmlischen Haus, da wird Gott sichtbar sein, mit den Augen. Man wird ihn sehen und darum sagt der Paulus, wird das sein wie ein Daheim. Nicht wie ein Zelt in der Fremde, sondern wie ein himmlisches Haus daheim. Und darum sagt er dann, und darum sehne mich nach dem himmlischen Haus. Er sehnt sich nach dieser neuen Wohnung. Der Paulus sagt nicht, das Zelt ist schlecht. Das Zelt ist gut. Es ist ein gutes Zelt. Es ist ein schwieriges Zelt. Aber es ist ein gutes Zelt. Und einmal kommt aber ein himmlisches Haus, das wird besser sein. Und auf das sehnt er sich. Er möchte am liebsten schon dort sein, sagt er. Er beschreibt es sogar mit einem Bild. Er möchte am liebsten das neue Haus wie ein Kleid über das Alte rüber anziehen. Merkt ihr, er sagt nicht, ich möchte am liebsten das Zelt ablegen und sterben, dass ich am neuen Ort sein kann. Das ist nicht das, was er sagt, sondern er sagt, hier heute, wo ich im Zelt bin, möchte ich schon das Neue drüber anziehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle zusammen nachvollziehen können. Wenn doch heute schon Jesus zurückkäme und alles neu machen würde. Wie schön wäre das? Die Sehnsucht treibt ihn an. Er will das Neue wie schon über das Alte rüber anziehen. Und er kommt aber, ganz logisch zum Schluss, aber das ist nicht die Realität, die er drinnen lebt. Er lebt im Zelt. Und solange er aber im Zelt lebt, hat Gott ihn nicht alleine gelassen, sondern er hat ihm Gottes Geist, Gottes Gegenwart als Anzahlung geben, als Kaution, das ist ein Begriff aus der Geschäftswelt. Manchmal wird er auch gebraucht für Verlobung. Gott hat eine Verlobung geschenkt, indem er Gottes Geist gegeben hat. Und mit der Verlobung kommt schon das Bild, da kommt dann mal eine Hochzeit. Gerade am Wochenende haben wir eins gehabt, Fabian und Cyril, da kommt eine Hochzeit. Aber wir sind noch nicht dort. Das ist Gottes Geist als Anzahlung, als Verlobung. Und das gibt die Kraft, für in der Zeit vom Zelt zu leben. Und das stellt der Paulus dann die Frage, ja, solange wir denn in diesem Zelt innen leben, wie sollen wir denn leben? Wie sollen wir leben in diesem Zelt innen? Und er sagt, solange ich in diesem Zelt bin, habe ich nur ein Ziel. Mein Ziel ist, dem zu gefallen. Dem, der einmal über mein Leben wird urteilen, wird richten. Das ist mein einziges Ziel, der einzige Antrieb. Da kommt einmal ein Moment, wo der Jesus unser Leben wird anschauen, unser Leben in diesem Zelt drin und beurteilen, wie haben wir unser Leben gelebt. Und darum sagt der Paulus, ein Ziel, dem Gott wird dir gefallen. Was heisst das für uns heute hier? Ich habe mir so zwei Aspekte aufgeschrieben, die mir wichtig geworden sind. Der erste Aspekt ist, mich beeindruckt, mit wie viel Zuversicht der Paulus das alles beschreibt. Es scheint mir, als ob er das Leben im Zelt und das Leben im Haus, also im irdischen Zelt, im himmlischen Haus, gar nicht so stark trennen voneinander. Sondern ob er jetzt im irdischen Zelt oder im himmlischen Haus lebt, das spielt gar nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass er dort ist, wo er Gott hat hergestellt. Und natürlich ist es so, wenn jemand uns verlässt und ins himmlische Haus zügelt, dann hinterlässt das eine Lücke bei denen, die zurückgeblieben sind. Wo niemand einfach ausfüllen kann. Aber da ist eine Zuversicht da. Der Henry Nouwen hat eine so eine Situation beschrieben von Mr. Harrison. Der Mr. Harrison ist ein älterer Mann, der krank ist und im Spital liegt und auf eine Operation wartet. Er ist nicht sicher, ob er die Operation wird überleben. Und dann fragt der Henry Nouwen, was kann er an Mr. Harrison sagen? Was kann er ihm auf den Weg geben? Und er sagt ihm, wenn du in den Operationssaal hineingehst, ich warte da auf dich. Und wenn du zurückkommst, dann bin ich da. Und erst fragt der Henry Nouwen, aber was ist denn, wenn er die Operation nicht überleben würde? Was kann ich ihm dann sagen? Der Henry Nouwen sagt, und wenn du in der Operationssaal hineingehst und nicht mehr zurückkommst, dann wartest du auf mich. Es ist eine Frage von Zeit, bis der Henry Nouwen auch diesen Weg wird gehen. Da ist eine Zuversicht im Leben und im Sterben und im neuen Leben. Und die es annehmen können im Glauben, denen ist eine Zuversicht geschenkt. Das Erste, was mir an diesem Text so ist aufgefallen, die Zuversicht. Das Zweite, was mir ist aufgefallen ist, Verantwortung. Der Paulus sagt, er lebt im Zelt. Das ist der Ort, wo Gott ihn hat hergestellt für diese Zeit. Und es ist ein gutes Leben in diesem Zelt. Manchmal ein schwieriges, aber ein gutes. Und das Haus, das kommt, ist ein besseres. Solange er aber im Zelt lebt, sagt er, will die Verantwortung übernehmen. Für jeden Moment. Will so leben, wie es Gott gefällt. Und dann ist dann die Frage, was heisst es, ein Leben zu leben, wo Gott gefällt? Im Text innen beschreibt es der Paulus nicht. Aber ich denke, es ist nicht so schwierig. Ein Leben, das Gott gefällt, ist eins, das mit offenen Händen vor Gott steht und seine Liebe empfängt. Und im zweiten Schritt die Liebe empfängt und zurückgibt. Durch Gebet, durch Anbetung, so wie wir es vorhin gemacht haben. Und aber auch die Liebe empfängt und weitergibt den Menschen um uns herum. Ich denke, dort, wo Menschen Gottes Liebe empfangen, zurückgeben und weitergeben, entsteht das Leben, das Gott gefällt. Das grosse Gebot, Doppelgebot von der Liebe. Der Martin Luther hat es so eindrücklich gesagt. Er hat gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Er übernimmt Verantwortung für die Zeit, die ihm gegeben wurde. Ich werde zusammenfassen. Die alten Griechen in Korinth, dort wo der Paulus her geschrieben hat, die waren überzeugt, der Körper ist ein Gefängnis. Das heisst, du musst entweder eisige Disziplin haben oder kannst machen mit dem Körper, was du willst, spielt keine Rolle. Wenn du aber der Körper verlässt, die Seele verlässt, dann ist die Seele frei. Das war ihre Sicht von der Welt. Unsere säkulare Welt heute hat einen immanenten Rahmen und sagt, alles Leben findet in diesem immanenten irdischen Rahmen statt. Ob es etwas außerhalb von diesem Rahmen gibt, wissen wir nicht. Vielleicht werden wir es erfahren, vielleicht nicht. Wichtig ist, lebe dein Leben heute. Der Paulus und die Christen sagen, das Leben hier auf Erden ist ein Zelt. Ein gutes, ein schweres Zelt, aber ein Zelt von Gottes Gegenwart. Und da kommt einmal ein himmlisches Haus. Auf das sehnen wir uns. Und solange wir aber in diesem Zelt sind, übernehmen wir Verantwortung, leben das Leben von der gelebten Liebe und geben Gott damit Ehre. Und das wollte ich euch heute mit auf den Weg geben. Ich bete und dann möchte ich, dass wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis lesen. Himmlischer Vater, du hast uns unser Zelt gegeben. Du kennst unser irdisches Zelt. Du weißt, wo wir wohnen, daheim sind und gleich irgendwo noch eine Fremde sind. Herr, ich danke dir für das Zelt, das du uns gegeben hast, für unser Leben, wie wir ihn heute haben. Mit allem Schönen und Guten. Du siehst aber auch dort, wo unser irdisches Zelt eine Last ist, schwer ist. Ich bitte dich, dass dein Geist uns in dieser Zeit von diesem irdischen Zelt begleitet, tröstet, an die Seite steht, der Hand nimmt und führt. Und dank himmlischer Vater hast du uns eine Perspektive gegeben für ein himmlisches Haus, ein neues Leben. Und haben wir in Jesus schon einen kleinen Vorgeschmack, wie das aussehen könnte. Da kommt es daheim, wo wir dich sehen. Danke dürfen wir uns auf das freuen. Herr, wir bitten dich, dass du uns gern wieder hilfst, in unserem Zelt heute zu leben. Amen. Amen. Bei der Taufe wird immer wieder mal das apostolische Glaubensbekenntnis gelesen. Stehen wir doch auf und lesen es miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseres Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 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 Ja, wir kommen in diesem Feriengottesdienst schon fast ein bisschen am Schluss. Ich werde euch aber noch zwei Sachen mitgeben, mit auf den Weg geben. Und zwar haben wir eine schwere und eine schöne Nachricht. Die schwere ist die,